Mein Name ist Thorsten Henking, ich bin Technologieberater für den Windows-Client bei Microsoft Deutschland und ich möchte jetzt einfach die nächste Stunde mal nutzen, um Ihnen die neuen Sicherheitsfunktionen, die wir in Windows 10 integriert haben, vorzustellen und auch live zu demonstrieren. Ich habe mir unseren jüngsten Mitarbeiter mitgebracht. Der ein oder andere hat ihn vielleicht schon in dem einen oder anderen Werbespot gesehen, aber es zeigt ganz gut, wie wir mit Windows 10 uns verändern. A more human way, ein menschlicherer Weg, vielleicht auch ein einfacherer Weg, wenn man den kleinen Kollegen hier sieht. Aber auf alle Fälle stellt es auch dar, dass wir uns verändern, weg von den Computern hin zu der people-centric IT. Dass wirklich der Mensch, der Benutzer im Mittelpunkt steht und dass wir dahingehend auch unsere Sicherheitsfunktionen erweitert haben und wirklich den Benutzer zu schützen. Aber schauen wir einfach erstmal, bevor wir in die Technik gehen, wie sich eigentlich unsere Sicherheitslage verändert hat. Sie können die besten Lösungen im Einsatz haben, die man sich für Geld kaufen kann, die Ihr Budget irgendwo hergibt. Das Problem ist, dass diese Lösungen Ihnen nicht den Schutz bieten können, den wir in der heutigen Security-Landschaft brauchen. Diese Security-Landschaft hat sich dramatisch verändert und wir müssen ganz, ganz andere Wege gehen, um mit IT-Sicherheit umzugehen, um uns vor Bedrohungen zu schützen. Wenn wir mal auf die Entwicklung dieser Angriffsstufen, dieser Angriffe schauen. Das Schlimmste, was uns im Jahr 2003, 2004 passieren konnte, das war so die Zeit um Windows XP, war eigentlich ein Student der Computerwissenschaft, der freitagsabends irgendwo Langeweile verspürt hat. Weil der hat sich dann hingesetzt und hat angefangen zu hacken. Und er hat es gemacht, um einfach Anerkennung zu bekommen, seinen Namen auf der Straße zu hören, seinen Namen irgendwo in den Zeitungen zu lesen. Das war seine einzige Motivation zu der Zeit. Das ging dann weiter Richtung 2005. Wir kamen so langsam in die Zeiten der organisierten Kriminalität. Man hat festgestellt, oh, mit dem Hacking kann ich auch Geld verdienen. Und das ist so die Zeit der, ja, ich nenne es mal Gelegenheitsdiebstähle. Ich persönlich würde zwar das Stehlen von Millionen Kreditkartendaten nicht als Gelegenheitsdiebstahl bezeichnen, aber es ist am Ende des Tages einfach nur ein Diebstahl gewesen. Und hier hat sich halt die Motivation verändert. Wir sind weg von Anerkennung hin zum Profit. Das war die gesamte Motivation hier. Wenn ich jetzt mal zurückdenke in mein eigenes Studentenleben, so ich habe das erste Auto von meinen Eltern zur Verfügung gestellt gekriegt, ja, da war ein Werksautoradio drin. Also was habe ich gemacht? Ich musste mir ein neues Autoradio kaufen, weil das Werksradio hat natürlich nicht den Zweck erfüllt, den es sollte. Und das Problem war aber, dass ich jetzt mit diesem neuen Radio interessant wurde für Diebe. So, was habe ich gemacht? Naja, Thorsten, du brauchst eine Alarmanlage. Da hatte ich als Student aber kein Geld für, also bin ich zum Konrad um die Ecke und habe mir so ein kleines, blinkendes, rotes Licht geholt. Und das habe ich vorne aufs Armaturenbrett gesetzt. Das Schöne war, das hat funktioniert. Es hat funktioniert, dass die Diebe sich das nächste Auto ausgesucht haben, weil sie gedacht haben, Mensch, der Thorsten hat eine Alarmanlage, das wird zu schwierig, hier einzubrechen. Und das spiegelt so ein bisschen diese Zeit wieder. Wir haben einfach hohe Mauern errichtet und haben meistens gedacht, naja, wir sind eh nicht interessant und wenn ich diese hohen Mauern errichte, dann lassen sie mich schon in Ruhe. Was wir aber verstärkt sehen ist, dass wir drei völlig neue Akteure auf dieser Bühne bekommen. Wir bekommen es zu tun mit Ländern, Aktivisten und Terroristen. Und diese drei Gruppierungen, die einen vor allen Dingen zwei Sachen. Zum einen, sie haben unendlich viel Geld zur Verfügung und auf der anderen Seite werden sie nicht aufhören, bevor sie ihr Ziel nicht erreicht haben. Und das macht es so gefährlich an dieser Stelle, sich mit diesen Gruppen auseinanderzusetzen. Jetzt wird der eine oder andere denken, Mensch, ja, mein Unternehmen ist eh nicht interessant. Ich habe mal so ein paar Fallbeispiele mitgebracht. Und wenn wir an Sony denken, Sony Pictures produziert Filme. Ja? Die machen Fernsehserien, die machen Filme. Das ist kein Unternehmen der Rüstungsindustrie. Und eigentlich ist ja Sony Pictures, könnte man jetzt denken, nicht so interessant. Sony Pictures hat aber einen Fehler begangen. Sie haben einen Film produziert, mit dem sie einem Diktator eines kleinen Landes auf die Füße getreten haben. Und Sony Pictures wurde mit der Kraft eines gesamten Staates angegriffen. Man hat angefangen in der ersten Welle, Sonys Intellectual Property, deren geistiges Eigentum, die Filme zu nehmen und man hat sie im Internet veröffentlicht, um so Sony Pictures wertlos zu machen, Sony als Unternehmen zu schädigen. Damit aber nicht genug. Irgendwann kam der Terror dazu Und man ging her und hat die Kinobetreiber versucht anzugreifen. Man hat die Mitarbeiter von Sony angegriffen. Man hat sie persönlich unter Druck gesetzt. Und das ist der Moment, wo dieses kleine blinkende rote Licht auf dem Armaturenbrett nicht mehr funktioniert. Und das ist halt der Moment, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ist das, was wir tun, wirklich Sicherheit oder müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube nochmal nachjustieren. Nehmen wir ein anderes Beispiel dagegen, das Weiße Haus. Müsste man eigentlich denken, naja, die haben unlimitiertes Budget, die haben die klügsten Köpfe des Landes und eigentlich sollten die ja unhackbar sein irgendwo. Aber auch das Weiße Haus wurde gehackt und, hier zeigt sich wieder, dass es diesen USB-Stick, diese Zero-Day-Exploits gibt, die, sage ich mal, diese Staaten in der Tasche haben, um wirklich diesen Angriff durchzuführen und eigentlich nur auf den richtigen Zeitpunkt warten. So ein Angriff läuft eigentlich immer nach einem typischen Muster ab. Der User bekommt eine verdächtige E-Mail, wird dann auf eine Webseite geführt, bekommt da ein Stück Schadsoftware installiert. So, jetzt funktioniert irgendwo am Computer etwas nicht. Was macht der User? Er ruft seinen Helpdesk an. Der Helpdesk kommt, meldet sich auf diesem PC an. Und das ist der Moment schon, wo es anfängt, kritisch zu werden, weil jetzt kommen erhöhte Privilegien ins Spiel. So. Und jetzt ist der Hacker unterwegs und ist durch Attacken vielleicht wie Pass the Hash in den Besitz dieser höher privilegierten Credentials gekommen und fängt an, weiterzugehen. Und er wird irgendwann an den Rechner kommen, an das Device, wo er vielleicht das Passwort des Domain-Administrators findet. Und schon ist er im Netzwerk präsent. Was können wir dagegen tun? Und ich habe mal diese drei Gegenmaßnahmen, die wir eigentlich sehen, um uns wirkungsvoll gegenüber Hackern, gegenüber Malware zu positionieren. Zum einen muss ich sein Geschäftsmodell zerstören, also sein Business kaputt machen, dass er am Ende des Tages kein Geld mehr mit dem Hacking verdient, dass es überhaupt keine Aussicht auf Erfolg gibt. Ich muss das Drehbuch unterbrechen. Sie haben es eben gerade gesehen, dieses Muster. Und wenn wir mit Security-Experten bei uns im Hause sprechen, 80% aller Angriffe laufen nach demselben Muster ab. Und wenn ich es schaffe, dieses Drehbuch, dieses Muster zu unterbrechen, habe ich schon fast gewonnen. Und wir müssen die Angriffsvektoren eliminieren. Wir müssen weg von den großen Mauern, die wir im Laufe der Zeit immer nur ein Stück höher, vielleicht ein Stück breiter, eine Rolle Stacheldraht obendrauf und noch den scharfen Hund dahinter, hin zu Sicherheit von innen, einfach den Kern des Betriebssystems zu schützen. Und das ist halt das, was wir mit Windows 10 versuchen. Wenn wir uns das im Feature-Set einmal anschauen, Windows 10 bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen mit. Nur ein paar genannt. Sie werden den Großteil dieser Funktionen heute auch in Live-Demos sehen, um sich wirklich ein Bild davon machen zu können, wie wertvoll diese Funktionen sind. Ich möchte an dieser Stelle den Defender einfach mal so ein bisschen hervorheben. Man kann denken über unsere Virenscanner, wie man will. Sag ich mal, er schneidet in der Presse immer sehr, sehr schlecht ab. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wenn man schaut, dass der Defender jetzt standardmäßig im Windows 10 verankert ist, dann zeigt das zum einen, dass wir diese Plattform standardmäßig gegen Viren schützen. Sie können natürlich weiterhin auch das Produkt einsetzen, was Sie vielleicht von einem Drittanbieter im Einsatz haben. Aber sobald der Defender feststellt, dass diese Virenpattern älter als 3 Tage sind, wird er sich aktivieren, um das System zu schützen. Sobald die Virenpattern Ihrer Third-Party-Lösung wieder aktuell sind, geht der Defender auch wieder aus. Da überlassen wir Ihnen die völlige Flexibilität. Nur, wir wollen halt diesen Grundschutz irgendwo sicherstellen. Ich habe das ein bisschen aufgegliedert an Fallbeispielen und verzeihen Sie mir bitte, dass ein Teil davon immer noch auf Englisch dasteht, aber es sind halt Originalzitate aus den Zeitungen. Ich habe sie einfach unverändert gelassen. Nehmen wir mal Home Depot. Home Depot ist so ein Baumarkt, wo man Teppiche kaufen kann in den Vereinigten Staaten. Und Home Depot hat es mit einer Malware zu tun bekommen und dort wurden auch Millionen Kreditkartendaten gestohlen. Jetzt sind wir beim Thema Malware, beim Thema Applikationen angelangt. Was ist eigentlich die Herausforderung, die wir uns stellen müssen? Die Herausforderung sind die Apps. Weil was alle Desktop-Betriebssysteme eint ist, und egal ob es ein Windows, egal ob es ein Linux oder ein Mac OS X ist, diese Desktop-Betriebssysteme führen Code aus, bis irgendeine Instanz sagt, Stopp. Das bedeutet, Applikationen, Code sind grundsätzlich vertrauenswürdig, bis sie als Gefahr definiert werden. Kaspersky ging im Jahr 2013 davon aus, dass wir pro Tag ungefähr 700 neue Codeschnipsel Malware am Markt finden. Ich würde mal vorsichtig sagen, wenn ich jetzt so an die heutige Zeit denke, das hat sich verdoppelt. Und das ist, wie gesagt, eine vorsichtige Schätzung. Und das zeigt natürlich auch, wenn wir über diese 700 Stück Codeschnips, über diese 700 neuen Malware-Programme sprechen, das kriegen Sie mit einer detektionsbasierten Lösung nicht mehr hin. Das bekommen Sie nicht mehr hin, mit einem Virenpattern diese Gefahren aus Ihrem Unternehmen rauszuhalten. Weil die Geschwindigkeit einfach viel zu hoch ist, mit der diese Malware released wird. Und wir haben was in Windows 10 integriert, das nennt sich Device Guard. Und mit Device Guard versetzen wir das Windows 10 in die Lage, dass nur noch signierter Code ausgeführt wird. Das heißt, jeder Code, jede Applikation, die nicht signiert sind und auf dem Gerät ist eine Device Guard Policy aktiviert, wird vom Windows nicht mehr ausgeführt werden. So, jetzt wird sich der eine oder andere denken, naja, was mache ich denn mit meinen ganzen Applikationen, die ich vielleicht schon im Software-Warenkorb habe? Zum einen sind Universal Apps grundsätzlich signiert. Das ist ein Weg, um, sage ich mal, in diesen Ring des Vertrauens reinzukommen, den Weg über den Store zu gehen, weil wir die Prüfung vornehmen und die Applikation signieren an der Stelle. Der zweite Weg ist, Sie können diese Applikation mit Ihren eigenen Zertifikaten selber signieren. Das ist natürlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, an einen großen Software-Warenkorb denke, wo ich vielleicht 4.500 Applikationen drin habe, eine mordsmäßige Arbeit. Hat man vielleicht nicht so die Lust und die Zeit drauf. Oder Sie können halt anhand von Katalogdateien, und das wäre halt der Weg, um diese bestehenden Applikationen mit reinzubekommen, definieren, was darf auf dem Device ausgeführt werden. Jetzt denkt sich wahrscheinlich der ein oder andere Mensch, das ist ja schon ein ziemlich großer Verwaltungsaufwand. Ja, ich gebe zu, das ist keine Funktion, die Sie mal eben anschalten. Das ist was, das muss im Hintergrund geregelt werden. Da brauchen wir Prozesse für. Aber ich behaupte, wenn ich es schaffe mit Funktionen wie dieser, und das ist nichts, was Ihren Virenscanner ersetzt, das ist eine Funktion, die bietet einen Grundschutz gegen den Zero-Day-Exploit und ist ein zusätzlicher Mechanismus. Ich würde behaupten, dass wenn ich es schaffe, Ihnen Zeit auf der Seite wegzunehmen, wo Sie vielleicht den Clients hinterherlaufen, um die Virenpattern zu aktualisieren, Clients hinterherlaufen, die sich nicht in Ihrem Unternehmensnetzwerk melden, um aktualisiert zu werden. Wir nehmen diese Zeit und verlagern die einfach auf die Seite, wo wir die Zeit benötigen, um Device Guard richtig zu konfigurieren, ist es am Ende des Tages nicht mehr Aufwand. Wie machen wir das? Und das zeigt so ein bisschen den Weg, den wir gehen. Das ist die heutige Welt, so wie wir sie kennen. Wir haben Services wie Code Integrity und Elsass für den Anmeldedienst fest im Betriebssystem integriert. Das macht diese Prozesse angreifbar für Malware. Was wir machen ist, wir bedienen uns eines Features, das nennt sich Virtual Secure Mode. Das wird von unseren CPU-Herstellern unterstützt. Beim Intel heißt es VTD, beim AMD ist es AMDV. Und das ist eine Funktion, mit der wir es schaffen, einen Hyper-V-Container im virtuellen Bereich der CPU aufzuspannen. Und wir lagern diese wichtigen Prozesse, Code Integrity und Anmeldedienste, komplett aus dem Betriebssystem aus. Hierzwischen ist für das Betriebssystem keine Verbindung. Da gibt es keine GUI, da gibt es kein Netzwerk, nichts. Und das macht es für die Malware unerreichbar, an diese wichtigen Dienste zu kommen. Weil Code Integrity ist die Instanz, die nachher sagt, jo, dem Code vertraue ich, der wird ausgeführt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde Ihnen gerne mal Device Guard zeigen. Und hier steht der Credential Guard mit drauf. Ich hatte jetzt keine gesonderte Folie zum Credential Guard. Das ist halt der Mechanismus, der hier mit reinspielt, um uns wirklich vor Pass-the-Hash-Attacken zu schützen, wo wir den Lockdown-Prozess auslagern aus dem Betriebssystem hin in diesen virtuellen Bereich. Und das gehört für mich halt zusammen. Sie haben es eben in dem Drehbuch gesehen. Der Hacker kommt, injiziert seine Malware und würde dann höherwertige Credentials versuchen abzugreifen. Perfekt. Ich habe Ihnen mal einen Windows 7 mitgebracht und Sie erinnern sich eben an dieses Drehbuch. Der Benutzer bekommt eine Mail, wird vielleicht irgendwo auf einen Webserver geführt und es wird dann versucht, diese Software zu injizieren. Und da wir natürlich alle gerne wissen wollen, was am Monatsende auf unserem Konto landet, wurde diese Mail natürlich noch mit so ein bisschen Buzzwords gespickt, wie Geld, Gehalt. Und da springt natürlich jeder Benutzer irgendwo gerne drauf an. Und natürlich wird man alles versuchen, um an diese neue Applikation zu kommen. Also geht der Benutzer her und hier liegt ein Download-Link hinter und der verweist auf eine Applikation, die hier bei mir auf dem Desktop liegt. Und um mal zu zeigen, was denn passiert, und der Benutzer geht jetzt auf diese Webseite, der führt seine Applikation aus, möchte die gerne installieren, weil, wie gesagt, diese schicken Buzzwords da drin waren. Und was jetzt passiert ist, ist, zum einen ist der Defender ausgegangen, der Virenscanner, den ich hier auf dem System habe. Aber was noch viel schlimmer ist, diese Malware hat es halt geschafft, auch meine Firewall zu deaktivieren. So, jetzt habe ich das erste Tor geöffnet an dieser Stelle, um wirklich den Weg weiter zu ebnen für die Malware. Jetzt gehen wir mal auf mein Windows 10 zurück, das ich hier habe. Und um das mal ganz kurz zu zeigen. Auf diesem System habe ich diese virtuellen Schutzfunktionen aktiviert. Das sind Funktionen, die können Sie per Gruppenrichtlinie aktivieren. Setzt, wie gesagt, diese Virtualisierungsfunktion der CPU voraus. Und wir enable diesen Virtual Secure Mode und würden dann die einzelnen Funktionen Device Guard und Credential Guard dazu schalten. Und um Ihnen zu zeigen, dass das hier an dieser Stelle auch wirklich kein Fake ist. Und natürlich kann in Live-Demos immer was schiefgehen, aber ich denke, das passt. Ich habe hier eine Applikation, die brauche ich für die nächste Demonstration. Das ist eine Applikation, die zeigt das reale Bild dieser RealSense-Kameras, also wirklich das Infrarotbild, was wir verwenden, um biometrische Anmeldung zu ermöglichen. Und selbst diese Applikation kann ich nicht ausführen, weil diese Applikation nicht durch mich signiert worden ist. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und meine Gehaltsabrechnungsapplikation nehme, die ich eben auf dem Windows 7 gezeigt habe, dann funktioniert das auch nicht, weil diese Applikation ist nicht durch mich signiert und ist nicht in diesem Ring des Vertrauens, dass sie ausgeführt werden dürfte. Und das ist ein sehr, sehr guter Schutzmechanismus. Aber es hat noch einen anderen Vorteil. Die DeviceGuard sperrt auch den lokalen Administrator aus. Das heißt, der lokale Admin kann die DeviceGuard-Policies nicht löschen, weil die DeviceGuard-Policies können nur ersetzt werden und müssen signiert werden. Das heißt, wenn einer Ihrer Benutzer unberechtigterweise im Besitz lokaler Administrationsrechte ist, wird ihn das nicht weiterbringen und er kann trotzdem seine Software nicht installieren. Jetzt mal eben ganz schnell mein Notebook neu starten, weil ich möchte Ihnen ja im nächsten Step was zeigen. Das kann ich aber ja nicht, wenn die DeviceGuard mich daran hindert. Deswegen geben Sie mir eine Minute. Und dann gehen wir hier weiter. Da heute ja der Tag der Fallbeispiele ist, habe ich Ihnen noch was mitgebracht. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört. Target. Target ist eine riesen Supermarktkette in den Vereinigten Staaten. Und auch bei Target sind Kreditkartendaten abhanden gekommen. Allerdings mit einer ganz anderen Vorgehensweise. Und zwar hat der Hacker hier ein Benutzerkonto ausgenutzt. Er hat das Benutzerkonto, also den Benutzernamen, Passwort eines Klimaanlagentechnikers ausgenutzt. Der hat eigentlich gar nichts mit Target zu tun. Aber der hatte Credentials im Target-Netzwerk. Gut, jetzt spielen noch andere Faktoren mit rein, dass die Kassensysteme nicht sich in separierten Netzwerken befunden haben und so weiter. Aber es waren halt nur die Credentials eines Klimaanlagentechnikers. Und das zeigt halt auch so ein bisschen die Schwäche von Benutzernamen und Passwörtern. Weil was ist das Problem? Passwörter können gehackt werden, Passwörter können erraten werden, Passwörter können gestohlen werden. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Benutzername und Passwort ist nichts mehr, ja, dem ich vertrauen würde. Weil, wenn wir einfach mal schauen auf die erste Folie, da steht mein Name. So, wir haben bei Microsoft alle Vorname.Nachname@microsoft.com als Anmeldenamen. Sie hätten schon meinen Anmeldenamen, das wäre der erste Faktor. Jetzt bräuchten Sie nur noch mein Passwort auszuspähen und schon hätten Sie vielleicht die Gelegenheit, sich auf irgendwelchen Webressourcen anzumelden oder zumindest sich bei mir auf dem PC anzumelden. Was wir mit Windows 10 neu eingeführt haben, sind ja diese Next Generation User Credentials. Das heißt, wir ersetzen, ganz salopp gesagt, in Windows 10 Ihr Passwort durch eine PIN. So, tja, wie soll denn jetzt die PIN sechsstellig, vierstellig sicherer sein als mein 25 Zeichen langes Passwort mit Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen, was auch immer? Was wir machen, wenn Zwei-Faktor-Authentifizierung, Microsoft Passport als Feature-Namen dahinter aktiviert wird, ist, dass wir Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort gegen ein asymmetrisches Schlüsselpärchen tauschen. Dieses asymmetrische Schlüsselpärchen wird von der TPM generiert und wird auf diesem Rechner geschützt. Und diese PIN, die Sie festlegen, funktioniert nur mit diesem Device. Das heißt, selbst wenn Sie irgendwo am Flughafen sitzen und Ihnen schaut einer über die Schulter, und den Benutzernamen wissen wir jetzt ja alle schon, und er würde sehen, wie ich mich an meinem Gerät anmelde mit der PIN, er kommt damit nicht weiter, weil diese PIN funktioniert nur auf dem Gerät. Der Benutzer muss sich auf diesem Device quasi enrollen, muss diese PIN festlegen. Wir haben Steuermechanismen in Form von Grundrichtlinien integriert, sodass auch wirklich im Unternehmenseinsatz ein leichtes Ausrollen hier möglich ist. Und es ist natürlich so ein bisschen auch die Komfort, den wir damit bieten, weil es ist Single Sign-On. Der Benutzer muss nicht noch irgendwas zusätzlich aus der Tasche ziehen, sei es ein RSA-Token, sei es eine Smartcard. Er hat einfach sein Gerät, weil das ist sein zweiter Faktor. Und damit würde ich Ihnen das gerne einmal zeigen. Und was Sie hier sehen, ist Windows Hello. Und Windows Hello ist halt unsere Art Biometrie, neue moderne Anmeldeverfahren mit zu integrieren. Sie sehen, hier haben wir Hello biometrische Anmeldung in Form von Gesichtserkennung. Ich habe auf meinem Surface eine ReSense 3D-Kamera und die macht halt eine Gesichtserkennung. Das sind spezielle Kameras, die sehen ein Infrarotbild und die ermöglichen den Zugriff auf den Rechner. Jetzt werden Sie sich denken, naja, biometrische Anmeldeverfahren, sei es jetzt Fingerabdruck, hatten wir in Windows 7 auch schon. Ja, das stimmt. Das war aber ein völlig anderes Verfahren. Biometrische Anmeldung in Windows 7 war eigentlich nur, ich swipe meinen Finger und habe dann ein Passwort-Safe aufgemacht und Benutzername und Passwort hat mich dann weiter authentifiziert. Was wir hier machen mit dieser Experience, sei es PIN oder halt die biometrische Anmeldung, ist, wir geben nur kurz Ihren Private Key frei, also ein Token, das von Ihrem Private Key signiert worden ist, und das würde dann zum Public Key passen. Wir folgen da dem Standard der FIDO Alliance, das heißt, Webseiten, die FIDO Alliance unterstützen, an denen können wir uns mit Passport authentifizieren, und natürlich im Unternehmensumfeld funktioniert das auch, zertifikatsbasiert oder auch Key-basiert. Es gibt da so ein paar Voraussetzungen, die geschaffen sein müssen. Natürlich bei der zertifikatsbasierten Anmeldung muss eine PKI im Hintergrund sein. Und bei der Key-basierten ist es Stand heute so, dass wir einen Server 2016 als Domain-Controller benötigen. Der muss keine besondere Rolle haben, der muss einfach nur dabei stehen, weil Server 2016 wird diese Funktion Passport for Work unterstützen. Und wie gesagt, Sie sehen das, die Kamera sucht nach mir. Und wenn ich jetzt hier in diesen Bereich reinkomme, ich hoffe, es klappt mit den Lichtverhältnissen, hat sie mich schon authentifiziert. Das geht rasend schnell. Das jetzt nochmal sperre und na, jetzt komm. Sie sehen, es ist live, es dauert einen Moment. Was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, ist, jetzt normalerweise, wenn ich jetzt möglichst schnell den Rechner wieder sperre, wird mich Windows Hello auffordern, eine zusätzliche Bewegung zu machen. Ich hätte jetzt mit dem Finger das Bild entsperren müssen. Das hat das oder hat den Hintergrund, wir wollen Ihnen natürlich auch mal die Chance geben, dass Sie sich die Hände waschen können. Weil einfach, wenn die Kamera Sie erkennt und Sie sehen, sie sucht mich die ganze Zeit, würde sofort der Rechner entsperrt werden. Und Sie sehen jetzt, wie ich meine PIN eingegeben habe. Und Ist nicht weiter tragisch, weil die PIN funktioniert ja eh nur mit diesem Gerät. Von daher können Sie ruhig wissen, es ist ein Test-Account, kein Problem an dieser Stelle. Aber was sieht diese Kamera eigentlich? Was diese Kamera sieht, zeige ich Ihnen jetzt. Sagt, es ist ein Infrarotbild. Das heißt, wenn ich hier mein Handy vorhalten würde oder ein hochaufgelöstes Foto, die Kamera würde es nicht erkennen, weil es kein Wärmebild ist. Ja, es funktioniert auch, wenn man Fieber hat. Und auf der anderen Seite, wir haben das Glück, dass ich einen Kollegen habe, der hat einen eineiigen Zwillingsbruder und wir haben Tests mit denen gemacht und haben auch ein nettes Video darüber gedreht. Auch diese Anmeldung wird unterschieden und der eineiige Zwilling wird nicht von der Kamera authentifiziert. Und das zeigt wirklich, wie groß diese Erkennungsrate, wie groß diese Sicherheit ist. Auch was das Thema Fingerabdruck angeht, haben wir deutliche Verbesserungen gemacht. Früher die Fingerabdrucksensoren, die man kannte, da gab es ja damals vom Chaos Computer Club den Fingerabdruck, ich glaube von Herrn Schäuble oder von Frau Merkel, ich weiß es nicht ganz genau, in Form eines Silikonabdrucks und den konnte man über den Fingerabdrucksensor schieben und man konnte sich dann entsprechend authentifizieren. Was wir heute hier haben ist, wir haben eine Lebenderkennung drin. Das heißt, es wird geschaut, wird noch Blut durch die Kapillaren gepumpt. Heißt im Umkehrschluss, Fingerdiebstahl nach Mafia-Methoden würde nicht funktionieren. Und Sie könnten mit diesem Finger nichts anfangen. Also es muss wirklich ein lebender Finger sein und es muss entsprechend Blut durch diesen Finger gepumpt werden. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr angenehm für den Benutzer. Das sind alles Anmeldemethoden, die machen es dem Benutzer einfacher, vor allen Dingen auch mit diesen zusätzlichen Sicherheitsstufen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung umzugehen, ohne dass er sich großartig umgewöhnen muss, ohne dass er vielleicht ein zusätzliches Device in die Hand nehmen muss. Aber machen wir mal weiter. Ich habe ja noch was für Sie. Und zwar die Firma Lockheed. Denen sind leider geschäftliche Daten abhandengekommen. Und das waren die Spezifikationen des Tarnkappenbombers. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr kritisch, wenn diese Spezifikationen wegkommen. Das heißt, wir brauchen irgendwo Schutz für unsere Daten. Aber wie können wir das gewährleisten? Da wäre auf der einen Seite BitLocker, weiterhin Bestandteil der Betriebssysteme und weiterhin auch ein wichtiges Bindeglied in dieser Sicherheitskette. Wir gehen davon aus, dass pro Woche an den großen amerikanischen Flughäfen 10.000 Laptops liegen bleiben. Von diesen 10.000 Laptops werden nur 65% wieder abgeholt. So, und jetzt denken Sie mal ein Stück weiter. Was passiert? Was ist das für ein Schaden? Dieses Laptop bleibt da irgendwo liegen. Da sind geheime Unterlagen drauf. Deswegen BitLocker. BitLocker als Möglichkeit, die Daten zu verschlüsseln an dem Ort, wo sie sich befinden, an dem Ort, wo sie ruhen. Verschlüsselung ihrer USB-Sticks, Verschlüsselung ihrer Festplatten. Aber was machen wir mit den Daten, die sich irgendwo unterwegs befinden, die sich irgendwo in einer Mail befinden? Und wir haben ein neues Feature in Windows 10, das ist noch nicht veröffentlicht. Es nennt sich Enterprise Data Protection. Mit Enterprise Data Protection sind wir in der Lage, ja, Datensicherheit auf drei verschiedene Arten zu bieten. Zum einen sind die Daten immer in ihrem Unternehmenskontext verschlüsselt. Wir sind in der Lage, geschäftliche von privaten Daten zu separieren. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen bei meinem jüngsten Mitarbeiter von vorhin. Der Mensch rückt so ein bisschen in den Vordergrund. Bring your own device. Das sind alles Themen, wo wir uns halt Wege überlegen mussten, wie gehen wir mit Datensicherheit in der Zukunft um. Weil wenn wir schauen, man geht davon aus, dass jeder Benutzer mittlerweile so circa 3 Devices im Einsatz hat. Da würde ich bei mir schon mal sagen, ja, das passt. Ich denke beim Großteil von Ihnen auch. Jeder hat ein Smartphone, jeder hat vielleicht noch ein Tablet und irgendwo noch ein Notebook als Arbeitsmaschine oder vielleicht noch ein Desktop-PC stehen. Von daher, das ist nicht so abwegig. Nur wie können wir Datensicherheit hier gewährleisten? Ich glaube, der Mitarbeiter würde uns verfluchen, wenn wir sein Notebook verschlüsseln würden. Also würde BitLocker ausscheiden an dieser Stelle. Weil, was passiert, wenn der Mitarbeiter ausscheidet aus dem Unternehmen? Bringt uns nicht weiter, weil die Daten, die sich da drauf befinden, sind trotzdem weg. Also müssen wir uns mit Enterprise Data Protection einen Weg schaffen, um A, Daten zu sichern und B, zu separieren. Und last but not least, was Sie noch machen können mit EDP ist, Sie definieren die vertrauenswürdigen Programme, mit denen diese Daten verarbeitet werden dürfen, auf dem Notebook, auf dem Device Ihres Mitarbeiters. Und das ist etwas, das ist völlig frei. Wir sind da nicht festgelegt auf unsere Applikation. Sie können jede beliebige Win32-Applikation zu einer Unternehmensapplikation machen. Spielt keine Rolle, ob das vielleicht eine Dropbox for Business ist oder einen Excel. Sie können alle diese Applikationen definieren. Was brauchen wir dafür? Windows 10 ist das erste Betriebssystem, was vollständig per MDM Policy managebar ist. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite eine Instanz, die die Policy runtergibt. Das kann etwas sein wie Intune oder Configuration Manager on-premise. Und auf der anderen Seite brauchen wir halt jemanden, der definiert, was sind die Applikationen, die wir im Unternehmen einsetzen. Aber genug der Worte, ich zeige Ihnen das einfach mal, weil ich denke, in der Demo wird es wirklich deutlicher, wo wir hinwollen, wo wir hingehen mit Enterprise Data Protection, wie wir einfach sehen, was der Weg der Zukunft ist, um mit verschlüsselten Daten umzugehen oder mit geschäftlichen Daten umzugehen. Jetzt den richtigen. Ja, doch, perfekt. Und mir fällt gerade auf, ich habe Ihnen eine Demo unterschlagen, aber die reiche ich gleich nach. Man möge es mir nachsehen. Ich habe Ihnen mal so einen typischen Arbeitsplatz-PC mitgebracht. Jetzt sehen wir wieder nichts. Der war's. Perfekt. Sehr gut. Ich habe Ihnen mal so einen typischen Arbeitsplatz-PC mitgebracht. So, dieser Arbeitsplatz-PC wurde von meiner IT-Abteilung gesichert. Da sind Enterprise Data Protection Policies darauf angewendet. Es ist definiert worden, was sind vertrauenswürdige Applikationen, was sind keine. Wie kann der Herr Henking seine Daten verarbeiten auf diesem Gerät? So, jetzt mache ich mal was eigentlich sehr, sehr untypisch ist für einen Microsoft-Mitarbeiter. Wir rufen mal einen Firefox auf und bedienen uns zu einer Suchmaschine unserer Wahl. Und es klappt perfekt heute. Aber Sie sehen, es ist alles live. Aber auch das kriegen wir in den Griff. Kleinen Moment. Ja, ich habe No Internet auf dem WLAN, aber das kriegen wir doch hin. Irgendwo war hier noch ein Kabel. Vielleicht können wir die Kollegen in der Zwischenzeit das WLAN mal wieder anstöpseln. Nehmen wir das so lang. Das geht auch. Ja, 1000 Mal probiert im Vorfeld und nachher funktioniert es doch nicht. Aber kein Problem. Ich stelle eben ganz kurz das Netzwerkinterface um. Und dann sollte das passen. Kann es sein, dass wir ein grundsätzliches Netzwerkproblem haben? Jetzt schauen wir mal nochmal. Nee, immer noch nicht. Ich ziehe nochmal den Stecker. So, die Netzwerkkarte blinkt. Eigentlich sollte was passieren. Nee, ich habe immer noch keinen Internetzugriff. Okay, dann probieren wir mal irgendwas anderes aus. Wenn alle Stricke reißen, haben wir zur Not noch einen UMTS-Hotspot mit. Und weil ich möchte Ihnen gerne dieses Feature zeigen. Ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten. Weil ich denke, dass es einfach wirklich ein Weg ist, der aufzeigt, wo wir uns wirklich hin entwickeln. Ah, da ist immer noch nichts zu holen. Dann versuchen wir es nochmal auf diesem Weg. Ah, wir können ihn auch im Hintergrund weiter connecten lassen. Und dann zeige ich Ihnen einfach mal noch die Demo, die ich Ihnen vorenthalten habe, was das Thema Sicherheit von Credentials angeht. Und zwar, wir haben, wie gesagt, noch ein weiteres Feature integriert in Windows 10, heißt Credential Guard. Und das ist halt wirklich der Weg, um uns vor Pass-the-Hash-Attacken zu schützen. Und ich habe mir hier ein Tool aus dem Internet besorgt, das ist das berühmt-berüchtigte Mimikatz. Und ich bin auch nicht jemand, der programmieren kann, aber es ist relativ einfach, sich die Credentials zu besorgen. Und zwar, wenn wir einfach mal schauen, ich setze die Privilegien hoch für dieses Tool und ich gehe her und schaue mal, was hier so gecached ist auf dem Gerät. Und irgendwann werden wir einen Account finden, der ist bestimmt hochgeheim und hochwichtig. Und Sie sehen hier, da ist mein Test-Account und schon wäre ich im Besitz dieses Passwortes. Und das ist wieder das, was ich vorhin auch schon sagte, dieses Drehbuch. Man initiiert die Malware, man geht her, schnappt sich diese höher privilegierten Credentials und kommt wirklich immer Stück für Stück weiter. Wenn ich das jetzt mal, jetzt habe ich hier mein Microsoft Corporate Device und ich musste vorher mit den Kollegen von der IT-Sicherheit sprechen, dass das auch soweit okay ist. Und hier auf diesem Device sind halt wirklich auch diese virtuellen Sicherheitsfunktionen, Credential Guard, aktiviert. Und jetzt habe ich einen Tippfehler gemacht. Secure LSA, genau. Es funktioniert nicht, weil das Mimikatz kommt nicht an diese Cache Credentials, kommt kein Zugriff auf den Lock-on-Service, weil der Lock-on-Service ist komplett ausgelagert aus dem Betriebssystem. Und so sind wir halt in der Lage, auch hier den Schutz zu gewährleisten, dass Ihre Credentials nicht abhanden kommen. So, jetzt schauen wir noch mal, was meine Enterprise Data Protection hier macht. Und sie hat immer noch kein Netzwerk. Ich weiß gar nicht, was hat er denn hier? Wir schauen noch mal. Ich bin auf das Kabel gewechselt, so war es. Jetzt schauen wir doch noch mal aufs WLAN, ob das besser funktioniert. In der Hoffnung. Tja, das ist der große Nachteil, wenn wirklich alles live ist und keine Filme gezeigt werden. Aber gut. Aber jetzt ist, wahrscheinlich hat es nur einen Moment gebraucht. Perfekt, yay. Applaus für die Technik, ich bin begeistert. Spaß beiseite, wie gesagt. Sehen Sie es mir nach, es ist alles live, es ist nichts geschönt. Gehen wir mal davon aus, dass das meine hochkritische Unternehmensapplikation ist. Der Firefox-Browser, ich gehe auf eine Webseite im Unternehmen, ich gehe auf eine Webseite, wo sich vielleicht persönliche Daten, Personaldaten befinden. Das ist hier meine Webseite und ich gehe da drauf und jetzt beeilen wir uns, bevor jetzt die Netzwerkverbindung wieder abbricht. Und ich nehme diese Information und kopiere die, weil ich bin jetzt der Mitarbeiter, der meinem Unternehmen etwas Böses will. Wir sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen, also nehme ich diese hochgeheimen Informationen und möchte die irgendwo im Internet bereitstellen. Und jetzt kommen wir so langsam auch in den Bereich Schatten-IT. Die Zeiten, wo wirklich Services, die unsere Mitarbeiter genutzt haben, aus dem eigenen Rechenzentrum kommen, so die heile Welt, die eigentlich jeder noch so vor Augen hat, die sind vorbei. Kreativ sind da besonders so Abteilungen wie Marketing. Die bedienen sich oft irgendwelcher Tools wie Kampagnentools, die sie irgendwo als Webapplikationen dazu bekommen, oder sei es nur der Unternehmens-Facebook-Account. Weil, wer hat den Zugriff für den Unternehmens-Facebook-Account? Es ist nicht die IT-Abteilung. Und das macht das Ganze halt so gefährlich. Das ist halt was, das können sie nicht steuern. Und das ist ein Weg, wie wir wirklich steuern können, wo darf der Datenaustausch stattfinden. Und Sie sehen das hier oben. Firefox. Und Sie sehen das oben an diesem kleinen Symbol oben rechts in der Ecke. Firefox ist durch meine IT als Unternehmensapplikation definiert worden. So, jetzt gehe ich her, nehme diese Informationen und kopiere die in mein Notepad. Das funktioniert, weil auch das Notepad ist eine definierte Unternehmensapplikation. Würde ich mir jetzt ein Notepad++ nehmen und versuchen, hier die Sachen rein zu kopieren, funktioniert das nicht, weil Notepad++ nicht freigegeben wurde für einen Datenaustausch. Aber was hat das eigentlich zur Folge? Das hat zur Folge, wenn ich jetzt hier einfach auf dem Notepad mal schaue und ich möchte diese Datei speichern. Dadurch, dass das eine Unternehmensapplikation ist, finde ich hier unten so ein kleines Schlosssymbol. Und dieses kleine Schlosssymbol sagt aus, Dateien, die mit diesem Programm verarbeitet werden, werden immer im Unternehmenskontext geschützt. Und Sie sehen das hier. In diesem Fall ist es immer für Microsoft COM gesichert. Egal, was der Benutzer damit macht, egal, ob er es nochmal neu speichert, ob er es vielleicht in ein anderes Format umwandelt, die Datei bleibt geschützt, weil der Ursprung ist eine gesicherte Unternehmensapplikation. So, was ich jetzt meistens zu hören bekomme, ist, naja, Herr Hinking, dann machen Sie nochmal einen Screenshot. Ja, dann mache ich einen Screenshot und nehme mal ein Paint. Funktioniert, weil Paint ist eine Unternehmensapplikation. Ich kann das ruhig machen. Enterprise Data Protection kann in vier verschiedenen Modi arbeiten. Zum einen das Blocken, das habe ich Ihnen gerade gezeigt. Sie sehen also, ich kann nicht diese Daten weitergeben. Enterprise Data Protection kann auch in einem sogenannten Override-Modus arbeiten. Das heißt, der Benutzer bekommt eine Meldung, hey, das, was du da gerade versuchst, das ist aber nicht rechtmäßig, weil das sind Unternehmensdaten. So, und da es natürlich mein CIO ist oder mein CEO, muss ich dem die Möglichkeit geben, weil diese Menschen wissen ja eigentlich immer, was sie richtig zu tun haben. Und ich habe so jetzt die Möglichkeit, ihm die Möglichkeit zu geben, das zu überschreiben. Das heißt, er kann sagen, okay, ja, ich weiß, das ist nicht rechtens, aber ich mache es einfach. Und was dann passiert ist, es wird im Hintergrund gelockt, wo gerade diese Daten weitergegeben worden sind. Es wird ein Audit-Log geschrieben. Enterprise Data Protection kann auch völlig transparent im Hintergrund arbeiten, sodass der Benutzer gar nichts davon mitbekommt, nicht geblockt wird, keine Meldung kriegt. Es wird halt nur dieser Audit-Log geschrieben, um wirklich mal zu schauen, was passiert da eigentlich, wo werden meine Daten ausgetauscht. Das ist immer ein guter Ansatz, um wirklich zu sehen, womit arbeiten meine Benutzer, was brauchen die eigentlich. Wenn ich jetzt diesen Screenshot nehme, und ich habe ja noch einen GIMP auf meinem Rechner, und würde versuchen, diesen Screenshot hier einzufügen, wird das nicht funktionieren, weil GIMP ist keine Unternehmensapplikation. Und das zeigt, und Sie sehen, ich habe zweimal nur, sag ich mal, Tools von uns benutzt. Also einmal ein Notepad, was eigentlich sowieso dabei ist, und ein Paint. Aber sonst habe ich, einen kleinen Moment, sonst habe ich nur Third-Party-Tools genutzt. Und Sie können frei definieren, was brauchen meine Benutzer zum Arbeiten. Das hat den charmanten Vorteil, dass sich Ihre Benutzer nicht umgewöhnen müssen. Und Datensicherheit wird so erlebbarer, weil was würde passieren, wenn der Benutzer beispielsweise ein Excel-Dokument bekommt und er müsste ein anderes Tool benutzen als das Excel, um dieses verschlüsselte Excel-Dokument zu öffnen. Das macht er einmal, das macht er zweimal, aber irgendwann wird er sich beschweren, funktioniert nicht. Er muss die Daten nicht an besonderen Orten speichern, um sie zu schützen. Sie als IT-Administrator haben die Handhabe darüber, Quellen zu definieren. Wo liegen meine Daten? Das können Netzwerkshares sein, das kann Office 365 sein. Und wenn diese Daten aus diesen Quellen kommen, sind die automatisch immer im Unternehmenskontext gesichert. Das bedeutet, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, in meiner Fileablage, Sie sehen hier, dass diese Daten, diese Dateien, alle in meinem Unternehmenskontext verschlüsselt sind. Und was natürlich sein kann, ist, dass ein Benutzer diese, ja, ich sag mal, Datei irrtümlich verschlüsselt hat. Er hat immer die Möglichkeit, wenn es die Administration zulässt, über eine Schaltfläche zu sagen, bitte entschlüsseln. Dann wird wieder ein Log-Eintrag im Hintergrund geschrieben, aber die Datei ist entschlüsselt. Das ist aber, wie gesagt, alles Definitionssache, sodass Sie wirklich die völlige Handhabe haben, was passiert mit meinen Daten und wo sind sie gesichert. Und um nochmal als letzten Punkt das darzustellen, ich habe hier einen hochgeheimen Statusbericht meiner Synology Disk Station zu Hause. Und Mit dem Foxit Reader kann ich dieses PDF öffnen bei Unternehmensapplikationen. Würde ich jetzt hergehen und jetzt nehmen wir mal das etwas größere Tool, was es noch gibt, um PDFs sich anzuschauen, funktioniert das nicht. Wie gesagt, nochmal, das zeigt wirklich die Flexibilität, wie wir mit Datensicherheit in Zukunft umgehen, wie wir das versuchen, erlebbarer zu machen, vor allem die Akzeptanzschwelle beim Benutzer möglichst gering zu halten. Aber hier war eine Frage. Ausdrucken. Ausdrucken würde klassisch wahrscheinlich noch funktionieren, weil das ist irgendwo ein analoger Weg. Ja, da müsste man wahrscheinlich nochmal andere Mechanismen ergreifen. Es gibt die, ich nenne es jetzt mal Urban Legend bei uns, dass man sehr, sehr viel experimentiert mit diesen Technologien. Beispielsweise, dass man erkennen kann, wenn ein Benutzer mit dem Handy vor dem Bildschirm sitzt, um vielleicht ein Foto zu machen, dass die Kamera das erkennt und den Bildschirm schwarz macht. Oder dass die Kamera erkennen kann, wenn das Notebook auf dem Fotokopierer liegt. Aber ja, es gibt eine Lücke im Sinne von Ausdrucken. Dann müsste man grundsätzlich das Drucken untersagen. Das ist halt wirklich eine Definitionssache, wie bei so vielen Dingen, die wir mit Windows 10 bei den Neuerungen sehen. Ich glaube, es wird in Zukunft immer wichtiger sein, Benutzer einzuordnen. Was sind das für Benutzer? Sind das Benutzer, die viel unterwegs sind? Sind das Benutzer, die mit vertraulichen Daten unterwegs sind? Ich will vielleicht diese Schutzmechanismen nicht auf jeden Benutzer anwenden, sondern vielleicht nur auf die Benutzer, wie gesagt, die kritisch unterwegs sind, die sich nicht in meinem Unternehmensnetzwerk befinden, in einem Full-Managed-Client. Und wie gesagt, ich denke, das wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden, seine Benutzer einzusortieren. Aber das war Enterprise Data Protection. Bitte? Nein, es ist noch nicht drin. Weiß man so noch nicht. Mit einem der nächsten Updates. Ich bin soweit am Ende. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage, entschuldigen Sie bitte, sehen Sie mir nach, diese technischen Schwierigkeiten. Es ist alles live gewesen. Sie haben Funktionen gesehen. Und wenn Sie Fragen haben, gerne zu mir. Vielen Dank. Danke.
Was machen Sie mit EDP, wenn Sie rausgehen aus Windows 10?
Wenn wir rausgehen aus Windows 10, die Daten sind halt immer im Unternehmenskontext verschlüsselt. Das heißt, innerhalb des Unternehmens können Sie diese Daten weitergehen. Wenn es rausgeht, wird es eine Funktion geben in EDP, die Rights Management integriert, sodass, wenn Sie die Daten rausgeben, Ihre Benutzer oder die Benutzer von extern sich an einer Rights-Management-Instanz anmelden müssen, sich authentifizieren müssen und dann wird der Zugriff so ermöglicht. Also die Integration wird es in der Zukunft dazugeben. Bitte.
Wie ist das oder ist das Szenario abgedeckt, wenn jemand ein Dokument nach außen tragen will, indem man zum Beispiel einen Webmailer benutzt oder eine Dropbox oder irgendeine Art von Cloud-Speicher? Ist das abgedeckt?
Ja. Wie gesagt, die Daten sind immer verschlüsselt in Ihrem Unternehmenskontext. Das heißt, egal wo Sie sich befinden, die Datei ist verschlüsselt. Sie können die ruhig nehmen, per Webmail verschicken. Der Empfänger kann damit nichts anfangen, weil die Datei ist verschlüsselt. Sie haben aber allerdings die Möglichkeiten zu definieren, was sind die Orte, wie ich vielleicht Daten weitergeben darf und können jetzt eine Dropbox auch definieren als vertrauenswürdigen Ort. Aber wie gesagt, es bringt eigentlich nichts, weil die Daten, egal wo Sie sich befinden, gesichert sind. Und Sie können ruhig per Webmail versuchen, das rauszutragen oder per Cloud-Dienst. Kein Problem. Also selbst hier, wenn ich jetzt versuchen würde, diese Datei auf einen USB-Stick zu kopieren einfach. Es ist immer gesichert. Die Verschlüsselung hat weiter Bestand. Bitte. Ich habe das eben akustisch nicht verstanden, wenn die Tür geklappt hat.
Was passiert denn mit Webanwendung, wenn ich jetzt in dem Use Case bleibe und ich vertraue Firefox?
Ja.
Dann darf Firefox die Daten ja weiterverarbeiten. Wenn ich jetzt irgendein Office 365 oder sowas nehme, kann ich dann auch irgendwie sagen, dass die Daten dort nicht weiterverarbeitet werden dürfen?
Sie können das auf URL-Basis definieren. Dann später weiter. Und Office 365 oder wie Netzwerkspeicherorte können von vornherein als vertrauenswürdige Quelle definiert werden. Das heißt, wenn Sie das Office definiert haben, ist alles, was aus dieser Quelle kommt, gesichert und kann diese gesicherten Informationen verarbeiten. Von daher ist es kein Problem, diese Daten dazwischen auszutauschen. Bitte. Bitte? Stand heute noch nicht, weil das Feature ist so noch nicht verfügbar, aber es geht auf 2048-Bit hinaus, ja. Ist noch nicht dokumentiert. Da müssen Sie sich noch einen Moment gedulden, bis diese Funktion verfügbar ist und dann wird auch TechNet aktualisiert werden an der Stelle. Mehr kann ich leider im Moment noch nicht sagen. Bitte. Device Guard und Credential Guard sind Enterprise-Funktionen, EDP nicht. Bitte. EDP auf Terminal-Servern? Ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt. Wenn ich jetzt mal so in die Augen meiner Server-Kollegen schaue, die dann in Richtung 2016 gehen, Server wie Next, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir beim Server über TPM, über virtuelle TPM sprechen, dass es da was geben wird. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen und es wäre schlichtweg falsch, irgendeine Aussage dazu zu treffen, weil ich weiß es nicht. Aber ja, wenn der Server irgendwann den TPM hat, warum soll es diese Funktion nicht geben? Weitere Fragen? Nein. Wie gesagt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Danke.